NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise und ich freue mich auf eine Stunde mit Alina Bronski. Schon ihr Debütroman Scherbenpark war ein großer Erfolg. Und so ging es weiter mit Baba Dunias letzte Reise, der Zopf meiner Großmutter zuletzt. Barbara stirbt nicht und nun ganz frisch Pi mal Daumen. Hallo Frau Bronski, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Alina Bronski, dass er an dieser Stelle nur der Form halber noch mal ganz kurz erwähnt, ist ja auch überall nachzulesen, ist ein Pseudonym. Sie haben irgendwann mal, ich glaube sogar in dieser Sendung, eine Andeutung gemacht, dass Sie es vielleicht mal auflösen würden eines Tages. Ist bis heute nicht passiert. Ich werde deshalb auch nicht weiter in Sie dringen. Ich wollte es nur einmal erwähnen. In Ihrem neuen Roman brechen wir nun in eine für mich ziemlich überraschende Welt auf, nämlich die der Mathematik. Da geht es um zwei sehr unterschiedliche Menschen, die Mathematik studieren. Ich glaube, Sie haben das auch mal gemacht, oder?
Genau, es gab in meinem Leben auch eine Zeit, und zwar nicht direkt nach dem Abitur, sondern schon viel, viel, viel später, als ich tatsächlich nochmal an die Uni ging und dachte, ich müsste Mathelehrerin werden. Und da war ich auch, habe ich natürlich auch Mathematikveranstaltungen besucht.
Warum wollten Sie ausgerechnet Mathelehrerin? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Sie Lust hätten, jungen Menschen das Schreiben beizubringen oder so.
Oh Gott, nein, das auf keinen Fall. Das hat viele irritiert. So ein erstauntes Gesicht habe ich dann oft gesehen in dieser Zeit. Ich habe es auch gar nicht so vielen erzählt. Es gab viele Gründe. Also ich dachte, ich müsste mal was Sinnvolles machen. Ich dachte, mir geht's zu gut. Ich dachte, es werden Lehrer gebraucht. Und dann, ich hatte ein relativ entspanntes Verhältnis zur Mathematik und ich wollte es einfach ausprobieren. Ich dachte auch, ich gehe jetzt hin und sitze da, so wirklich so eine Alte, und verstehe nichts und gehe wieder raus und dann ist es auch nicht schlimm. Und dann bin ich dann doch eine Weile hängen geblieben.
Ich bin jetzt gerade gestolpert. Sie wollten endlich mal was Sinnvolles machen, haben Sie gesagt. Ich meine, Sie schreiben aus meiner Sicht kluge, pointierte, oft auch sehr witzige Bücher. Ist das nicht sinnvoll?
Also ich will jetzt nicht sagen, dass das so Krisen waren, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Autoren so geht, dass man dann irgendwann auch denkt, okay, da draußen sind Menschen, die gehen jeden Tag irgendwo hin und wenn sie nicht hingehen, dann bricht ein System zusammen. Also wir erinnern uns vielleicht so an Pandemiezeiten. Und es gab bei mir auch eine Zeit, wo ich dachte, das ist so bewundernswert und ich sitze da und das ist total schön, Bücher zu schreiben und viele Menschen sind freundlich und freuen sich drüber. Aber wenn ich es nicht tue, dann bricht nichts zusammen. Und dann dachte ich, okay, vielleicht so eine Sehnsucht nach etwas, was richtig, dann doch richtig systemrelevant ist, ob ich sowas auch mal machen könnte. Mit einer anderen Regelmäßigkeit, so Gedanken gab es einfach irgendwann mal. Aber es ist auch schon vorbei.
Wie viele Jahre ist das jetzt her?
Das sind nicht so viele Jahre her, muss ich sagen. Einige, aber nicht so viele. Im einstelligen Bereich, sage ich mal so.
Okay, wir bleiben unpräzise, also nicht
bleiben
so präzise.
Also wir schränken das Intervall ein, um im mathematischen Vokabular zu bleiben.
Ja, ich fürchte, da kann ich jetzt nicht einsteigen mit dem mathematischen Vokabular.
Das macht nichts.
Musik kommt in dieser Stunde jetzt zunächst von Felix Mendelssohn Bartholdy. Und zwar hören wir den dritten Satz aus dem Oktett Opus 20.
Thank you.
NDR Kultur à la Carte mit Alina Bronski. Wir haben ja gerade schon kurz drüber gesprochen. Wir gehen mit Ihnen quasi an die Uni in Ihrem neuen Roman Pi mal Daumen. Sie haben das selber auch gemacht, haben Sie mir gerade erzählt, wenn auch noch nicht ganz klar ist, wo wie vielen Jahren Sie damit jetzt aufgehört haben, im einstelligen Bereich. Wie haben Sie damals den Unibetrieb erlebt? Also ich stelle es mir schon auch seltsam vor, wenn man doch, wie in diesem Fall jetzt wahrscheinlich etliche Jahre nach dem Abitur, nochmal wieder in so ein Studienuniversum eintaucht.
Oh ja, es war wirklich ziemlich seltsam. Und ich hatte anfangs auch das Gefühl, oh Gott, alle starren mich an und denken, was macht sie da? Wenn man aber dann doch eine Weile da ist und das geht schnell, dann merkt man, es ist dann doch oft so eine heterogene Mischung. Natürlich sind viele in der Erstsemester sehr, sehr jung. Es gibt aber auch andere, gerade im Lehramtsbereich. Also man hört es schon relativ schnell auf, sich komplett abwegig da irgendwie zu fühlen. Und es bilden sich, also man findet dann doch Menschen, die in einer ähnlichen Lebensphase sind. Es sind nicht viele, aber die gibt es auch. Und dann war ich einfach total fasziniert auch von diesem Kosmos der Universität, wo ich dann anfangs auch so eine Ehrfurcht hatte und dachte, ja, so diese akademischen Hallen und das pure Wissen und wie toll. Und wo man auch da relativ schnell merkt, okay, das sind immer noch alles Menschen und mit allen Anfälligkeiten, die es gibt. Und dann ist man auch mal desillusioniert und ja, da ist irgendwie alles dabei. Und dann noch fasziniert von den Inhalten. Ich glaube, es ist auch anders, das sozusagen heute anzufangen, als zum Beispiel vor 10 oder 20 Jahren. Also ich hatte auch kurz nach dem Abitur auch studiert für eine kurze Zeit und schnell abgebrochen. Und da hat sich natürlich viel geändert, allein schon was das Digitale angeht. Dass man nicht mehr mit 1000 Zetteln durch die Gegend rennt, sondern alles online stattfindet und so. Das war sehr faszinierend.
Viele Eindrücke davon finden sich auch in dem Roman wieder, bevor wir darauf noch jetzt konkreter zu sprechen kommen. Warum haben Sie sich überhaupt für Mathematik entschieden? Ich meine, der Klassiker ist eigentlich, dass man sagt, nee, also Mathe kann ich nicht, verstehe ich nicht.
Ja, das ist schade, ne, dass das tatsächlich der Klassiker ist. Bei mir war es ein bisschen anders. Also ich hatte wirklich keine Schwierigkeiten mit Mathe. Ich habe Mathematik aber auch nicht geliebt. Also ich wollte schon gern was Naturwissenschaftliches machen, weil ich dachte, wenn, dann muss es schon etwas sein, wo ich das Gefühl habe, es muss mir ein neues Universum öffnen, ein bisschen eine neue Art zu denken. Das heißt, weg von dem Geisteswissenschaftlichen. Und da war für mich Mathematik das am nächsten liegende, weil ich hatte das Gefühl, man ist dabei relativ autonom. Also es ist einerseits unendlich komplex, auf der anderen Seite, also man braucht wenig an Ausstattung, man kann viel Zeit damit verbringen, aber man kann sie sich selbst einteilen. Die Präsenz ist anders als bei irgendwie keinem chemischen oder biologischen Praktika, wo man teilweise, glaube ich, wochenlang einfach irgendwo sein muss. Das ging bei mir allein schon wegen der Kinderbetreuung nicht. Da dachte ich, okay, probiere ich halt Mathe. Und wahrscheinlich kann ich das eh nicht mehr so gut. Und dann habe ich festgestellt, es ist eigentlich egal, wie lange mein eigenes dann Abitur schon irgendwie zurückliegt, weil man oft sowieso von Null anfängt. Man muss die Dinge eigentlich neu erlernen. Und deswegen war das ein viel kleineres Problem, als ich dachte. Es war immer noch schwer und anstrengend, aber nicht so unmöglich, wie ich vermutet hatte.
Wie weit sind Sie denn gekommen?
Ja, wie weit bin ich gekommen? Ich habe, soll ich sagen, ohne jetzt zu viel zu verraten, ich habe schon so eine Art Teilabschluss und ich habe einige Grundlagenmodule in Mathematik, die wirklich Hürden sind, die habe ich schon mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, ich habe sie bestanden.
Hat sich das auch insofern ausgezahlt, als Sie dann möglicherweise Ihren eigenen Kindern in Teilen Nachhilfeunterricht geben konnten? Oder brauchten die das gar nicht?
So in dem Sinne brauchen, taten sie das nicht. Aber auch bei uns gab es dann natürlich dieses Homeschooling in der Pandemie. Und ich hatte auch eine Abiturientin, die dann zwar Mathe-Grundkurs hatte, aber dennoch quasi keinen Unterricht. Und das war schon hilfreich tatsächlich, dass ich bestimmte Sachen, die ich total vergessen hatte oder auch nie gelernt hatte, auch nicht in meiner eigenen Schulzeit, dass ich die dann entweder drauf hatte oder ich konnte es mir relativ schnell aneignen, um dann auch quasi so erklären zu können. Das ist nämlich das, was man, finde ich, im Mathestudium sehr gut lernt, dass man nicht sagt, ich kann's, sondern okay, ich kann's noch nicht, aber ich kann es mir aneignen. Das ist etwas, was tatsächlich auch bei mir so hängen geblieben ist. Deutlich mehr Selbstvertrauen, was so komplexe Inhalte angeht. Jetzt verstehe ich es nicht, aber ich kann es vielleicht verstehen, wenn ich mich vertiefe.
War schon damals dann auch klar, ich schreibe darüber mal einen Roman, möglicherweise um das in Teilen weiterzugeben oder auch Lust an der Mathematik zu wecken. Es sind noch viele andere Themen drin, aber dazu sicher auch später noch mehr.
Ja, es war schon so, dass ich dann auch irgendwie in Vorlesungen saß oder auch an meinen Hausaufgaben. Man hat ständig Hausaufgaben, wirklich wie so ein Grundschulkind, nur komplexer, dass ich dann dachte, das ist irgendwie so komisch und so spannend. Man muss wirklich diese Dinge aufschreiben.
Die Frau, die in ihrem Roman ein Mathematikstudium aufnimmt, ist ganz anders, als ich mir vorstelle, sie vor einigen wenigen Jahren. Jedenfalls habe ich doch Mühe, mir vorzustellen, dass sie mit tief ausgeschnittener Bluse, rotem Kunstlederrock und knallblauer, pickepackevoller IKEA-Tasche da auflaufen, in der Gummistiefel drin sind und Lauchzwiebeln. Heißt, Moni ist Anfang 50 und trifft auf das absolute Gegenmodell, auf Oscar, 16 Jahre alt, sieht aber eher aus wie 14, hochbegabt, in der Schule gesprungen und hat eigentlich auch jetzt nur das Ziel, das Studium so schnell wie möglich mit so wenig wie möglich Menschenkontakt zu absolvieren. Hatten Sie gleich dieses Paar im Kopf?
Nein, gar nicht. Und ganz ursprünglich wollte ich auch weder über Mathematik schreiben, also im Gegensatz zu dem, was ich vorhin gesagt habe, war mein allererster Erzählimpuls tatsächlich was ganz anderes. Ich wollte über die Verwandlung einer Frau schreiben. Und zwar in einem Alter, wo viele jüngere Menschen vor allem, vielleicht auch viele Männer unterschiedlichen Alters oder auch Frauen selber, sich das nicht mehr zutrauen. Dass man da plötzlich was grundlegend Neues lernen kann, was einen tatsächlich transformiert. Das ist irgendwie ein Vorgang, der fasziniert mich unglaublich, wie Wissen einen verändert. Und darüber wollte ich schreiben. Das war meine allererste Idee und da hatte ich diese Moni und habe lange überlegt, wie kann ich das machen. Dann hatte ich auch mein Mathestudium irgendwann, da war mir klar, also da habe ich zwei Dinge, die passen perfekt zusammen. Und dann hat es noch relativ lange gedauert, bis Oscar dazu kam, weil erst war er gar nicht dabei und ich hatte versucht, über Moni zu erzählen ohne ihn und er fehlte so sehr, dass irgendwann, als er dann dazu kam, da hat sich alles gefügt und gelöst und vorher war es ein bisschen schwieriger.
Thank you. die Eliza Aria aus der Wild Swan Suite von Elena Katz-Czernin. Das war Jane Sheldon, die wir gehört haben, mit dem Tasmanian Symphony Orchestra unter der Leitung von Ulla Rüthner. Sie haben gerade schon erzählt, Alina Bronski, dass zuerst klar war, Sie möchten über Moni schreiben, über eine Frau, die sich selber neu erfindet, die sich verwandelt, haben Sie, glaube ich, gerade gesagt. Und ich bin drüber gestolpert, die heißt Moni mit Vornamen, mit Nachnamen dann aber ja auch Kosinski. Die Komponistin, von der wir gerade Musik gehört haben, hat usbekische Wurzeln. Sie selber kommen ja aus Russland, sind jetzt schon lange, lange in Deutschland. Und man findet ja viele von diesen russischstämmigen Figuren in ihren Romanen. War das klar, dass Moni auch so ein bisschen mit Augenzwinkern Teil dieses Kosmoses werden soll?
Ich habe tatsächlich beschlossen, dass ihre Herkunft nicht in den Vordergrund zu rücken. Aber sie ist natürlich da und präsent und unterschiedlich wahrnehmbar, glaube ich, je nachdem, wie man drauf achtet. Weil es ja auch in einem Buch sehr um Monis Herkunftsfamilie und ihren Vater geht. Und ihr Vater spricht auch mit einem Akzent. Und es gibt ja auch reichlich, fast schon klischeehaft oder vielleicht klischeehaft, aber ich finde dennoch sehr wahre Darstellungen auch von bestimmten Mentalitäten oder auch von deren Verhältnis zur Mathematik. Also das ist natürlich schon alles Absicht, aber nicht so, dass es mir wichtig war. Ich habe eine Heldin mit Migrationshintergrund, weil ich glaube, also die Zeit hat sich ja verändert und wir sind nicht mehr irgendwie vor 20 Jahren. Und Moni ist natürlich eine westeuropäisch-deutsch sozialisierte Frau, aber dann doch mit ihrer bestimmten Herkunft und Familie, die sie auch geprägt hat.
Ich möchte nochmal auf den Akzent zurückkommen. Das ist ja ein wichtiges Thema offensichtlich. In dem Roman, der davor erschienen ist, Barbara stirbt nicht, wird das auch ja fast schon strapaziert. Und da ist immer wieder davon die Rede, dass der Akzent mit aller Mühe abtrainiert werden musste. War das für Sie auch je ein Thema? Ich meine, Sie sind 12 gewesen, als Sie nach Deutschland gekommen sind.
Total. Ich glaube, also man kann es wahrscheinlich am ehesten nachvollziehen, wenn man selber sozusagen betroffen ist und in ein Umfeld kommt, das jetzt das Hauptumfeld wird. Also man ist nicht einfach nur Gast- oder Austauschschüler, sondern man möchte bleiben. Und man möchte nicht die ganze Zeit, also weil wir hören ja sofort, wenn Menschen auf eine Art anders sprechen, wir das regional oder international auch zuordnen, es entstehen sofort Bilder und Assoziationen. Und gerade so als Jugendliche möchte man so nicht auffallen. Man kann, wenn man möchte, seinen Akzent ausspielen oder nachahmen oder verstärken und wenn man das quasi selber kontrollieren kann. Erstmal aber möchte man so sein wie die anderen und das gilt wahrscheinlich nicht nur für Jugendliche. Also ich war dann in der Zeit, ich war, wie Sie richtig sagten, irgendwie 12, 13, 14 und mir war es ganz, ganz wichtig zu versuchen, so zu sprechen wie alle um mich herum.
Vielleicht indiskrete Frage, waren Ihre Eltern dann Ihnen je peinlich?
Nein, niemals. Also es ist schon so, dass man natürlich als Kind sprachlich seine Eltern schnell überholt. Und man möchte mal helfen oder man möchte mal korrigieren. Und bis heute habe ich manchmal dieses Bedürfnis, wenn sie einen Fehler machen. Und es ist eher so, dass man, ich glaube, es ist nicht nur ich, sondern es geht auch vielen Menschen mit Migrationsgeschichte in Bezug auf ihre Familienangehörigen, man möchte sie eher beschützen. Weil man unterstellt dann auch, weil man selber auch diesen Kampf mit Akzent hatte und dachte, okay, man möchte sich einfach vor diese Menschen stellen, man möchte am liebsten auch für sie sprechen, was totaler Quatsch ist, sie können selbst gut genug. Das sind schon Themen. Aber ich glaube, das sind auch oft so eigene innere Bestrebungen, die haben auch gar nicht so viel mit Realität zu tun.
Moni ist ja nun auch eine Frau, die, das ist glaube ich eben auch schon kurz deutlich geworden, auffällt. Also sie fällt im Hörsaal auf, sie legt auch immer wieder auch ungewollt richtiggehend Auftritte hin. Wie ist dann Oscar dazu gekommen? Sie haben ja gesagt, das hat eine ganze Weile gedauert. Der fällt zwar in gewisser Weise auch auf durch seine Haare, wo die bei Moni gelb sind, sind sie bei ihm blau. Aber eigentlich tut der ja so ziemlich alles, um sich vor der Welt zu verstecken.
Also ich glaube eher, dass Oscar viel mehr auffällt als Moni. In diesem Uni-Umfeld ein bisschen weniger, weil Moni natürlich da einfach noch nicht so ganz dazu passt. Aber in so einem normalen Alltag ist sie der Mensch, der dann doch voll ins Leben integriert ist. Aus Oscars Sicht ist sie laut und schrill. In Wirklichkeit ist er aber derjenige, der natürlich damit hadert, sozusagen, der diese Schnittstellen zur Welt nicht hat, aus unterschiedlichen Gründen. Und er ist zu mir gekommen, sage ich mal so, als Figur, einfach als Gegenpol zu Moni. Und ich liebe es ja, unzuverlässige Ich-Erzähler zu haben. Bin auch schon gefragt worden, warum hat Moni ihre eigene Geschichte nicht einfach erzählt? Und dann
das musst du vielleicht noch nachtragen. Die Geschichte ist aus der Perspektive von Oscar erzählt. Genau, das hatte ich noch nicht erwähnt.
Mhm. Genau. Und das war dann die Stimme, bei der es funktioniert hat tatsächlich. Ich habe vorher unterschiedliche Dinge ausprobiert und erst als Oscar dazu kam, eben mit seinen Besonderheiten zu erzählen, da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich diese Geschichte. Denn es macht natürlich auch Spaß, jemanden erzählen zu lassen, wo man als Leser sehr schnell merkt, man kann ihm nicht hundertprozentig vertrauen. Man hat sofort so ein eigenes Bild neben dem, was erzählt wird, also einfach diesen doppelten Erzählboden. Ich lese das wahnsinnig gerne und ich schreibe das auch wahnsinnig gerne, weil es so Spaß macht.
Es macht auch wirklich Spaß, das zu lesen. Und trotzdem gibt es schon so Momente, wo ich dann dachte, also beide bedienen ja auch gewisse Klischees. Also sowohl Moni in ihrer umfassenden Fürsorglichkeit als auch Oscar in seiner total vergeistigten Mathematik-Geniehaftigkeit. Finden Sie das schlimm?
Die Klischees oder die Vorwürfe?
Beides eigentlich.
Ja, die Klischees nicht. Deswegen, also ich weiß ja meistens schon, was ich mache und mir war klar, dass ich auch bestimmte Stereotypen beschreibe und nicht zum ersten Mal. Das ist ja auch ein Vorwurf, der mir immer wieder gemacht wird, dass klischeehafte Beschreibungen in meinen Büchern sind. Und also ich reagiere da inzwischen relativ achselzuckend darauf, weil ich glaube, nichts ist so wahr wie ein Klischee. Und zugleich, wenn es wirklich nur Klischees wären, würde es ja kein Mensch lesen. Das heißt, ich vertraue total meinen Figuren und ich muss nicht auf Teufel komm raus Dinge umdichten, damit niemand mir mit diesem Klischeevorwurf kommt. Ich weiß bei mir selber, also ich bin in bestimmten Aspekten extrem klischeehaft. Und das ist überhaupt nicht schlimm.
Ja. In welcherlei Hinsicht sind Sie klischeehaft?
Ja, ich könnte das, was meine Kinder mir zum Beispiel manchmal sagen. Also ich habe ja, wie Sie auch schon angesprochen haben.
4?
Also genau, ich wollte gar nicht die Anzahl der Kinder. Ich habe osteuropäische, russische Herkunft. Und das ist insofern wichtig, weil ich auch bestimmte Aberglaubensrituale praktiziere, die so in Augen der deutschen Mehrheitsgesellschaft sehr absurd sind. Wie zum Beispiel permanent aufs Holz klopfen und andere Dinge machen, wo eine meiner Töchter sich immer kaputt lacht, weil ihre beste Freundin auch eine Mutter mit ehrlicher Herkunft hat. Und wir sind zwei extrem unterschiedliche Frauen. Aber in dieser Hinsicht sind wir uns sehr ähnlich. Und das ist wirklich ein Klischee auf eine Art. Wenn ich so eine Figur beschreiben würde, die das tut, könnte ein Kritiker kommen und sagen, ist ja sehr klischeehaft, ja, ist es. So what?
Ich klopfe auch auf Holz, aber ich glaube schon auch noch anders als Sie.
Vielleicht, ja. Das ist, ich weiß gar nicht, wie wichtig mir das dann tatsächlich ist, aber es ist ein klares Bedürfnis, habe ich es gemacht, ist das jetzt wieder okay. Ist das Universum wieder in Ordnung?
Wir diskutieren das aus während der nächsten Musik. Da brauchen wir jetzt keine weiteren Zuhörerinnen und Zuhörer. Bach und Mathematik, das gehört irgendwie auch zusammen. Wir hören, gespielt von Andras Schiff, Präludium und Fuge E-Moll aus dem wohltemperierten Klavierteil 1, Werkverzeichnis 855.
Thank you.
Alina Bronski ist zu Gast bei NDR Kultur à la carte und wir kommen jetzt von den abergläubischen und mystischen Dingen mal wieder zur Mathematik. Pi mal Daumen heißt Ihr Roman und das heißt ja eigentlich, ja, ach, so ungefähr, nämlich nicht so genau. Pi ist ja aber auch eine Zauberzahl, wird sie in dem Buch genannt, mit ja Milliarden unendlich vielen Stellen nach dem Komma, 3,14. Was ist Pi für Sie?
Pi ist für mich einfach ein Symbol. Ich glaube, das mit der Zauberzahl, was ja, das sind, glaube ich, Oscars Worte oder so, das kann ich schon sehr nachempfinden, weil das ist dann der Moment, wo Mathematik auch für mich, also ich bezeichne mich jetzt nicht in dem Sinne als Mathematikerin, deswegen darf ich auch, glaube ich, jede Menge Unsinn dazu erzählen, aber ich finde, da, wo man wirklich diese Magie merkt, dass es einfach eine bestimmte Konstante gibt, die überall auftaucht, wo man nicht mit der rechnet. Und sei es dann irgendwie, was jeder kennt, mit der Kreiszahl, aber auch in bestimmten Grenzwerten, in ganz vielen Zusammenhängen kommt da diese Konstante, die man tatsächlich mit unserem Dezimalsystem nicht beschreiben kann, nicht komplett erschöpfend beschreiben kann. Und die taucht einfach immer wieder auf. Für mich ist das ungebrochen faszinierend. Ich begreife das ja auch nicht wirklich. Also ich kann nur davor stehen und sagen, wow.
Fasziniert sind Sie aber ja auch von mathematischen Formen. Also im Buch kommt ein Polytetraeder vor. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gelesen, dass Sie auch im Alltag nach mathematischen Formen suchen. Oder dass Sie sie sehen vielleicht?
Ich suche sie auf keinen Fall. Die suchen mich, was man sagt. Ich bin tatsächlich am wenigsten fasziniert von Formen. Also es gibt bestimmte Körper, die springen einen schon überall an. Das ist auch bekannt. Also die haben bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Und ich bin tatsächlich eher, glaube ich, von Zahlen fasziniert, wenn es sein muss. Dass mir bei Autokennzeichen oder sonst wie bestimmte Zahlen rein ins Auge springen, wo ich das Gefühl habe, oh, sind das irgendwelche Muster? Und ich kann mich da auch ganz lange irgendwie dran irgendwie aufhängen und überlegen. Und wenn ich irgendwo ein Schließfach suche, dann kann es wirklich dauern, bis ich eine Zahl gefunden habe, die ich als schön empfinde. Also auch da lacht sich meine Familie oft kaputt, denn bis ich etwas mit einer geraden Zahl nehme, also dann muss ich wirklich sehr verzweifelt sein. Am liebsten suche ich was mit einer Primzahl und das ist aber so ein inneres ästhetisches Empfinden. Das ist ja gar nicht mathematisch in dem Sinne. Aber auf eine Art ist es wie so eine Farbe. Also wenn die da ist, dann springt sie einen an und man kann dem nicht entkommen.
Ich möchte nochmal auf die beiden Figuren aus Ihrem Roman zu sprechen kommen, Moni und Oskar, die mir in gewisser Weise auch ein bisschen bekannt vorkamen. Weil ich schon finde, Moni ist eine, zumindest aus unserer deutschen Perspektive, ja doch noch recht junge Großmutter, aber total engagiert, was die Enkelbetreuung angeht. Das geht so weit, dass sie eben den Jüngsten durchaus mit in den Hörsaal nimmt, wenn ihre Tochter keine Zeit hat, sich um ihn zu kümmern. Und Großmütter gibt es ja viele in ihren Büchern, teilweise doch deutlich anders von der Charakterzeichnung, also auch mit durchaus tyrannischen Zügen. Und Oskar ist ja auch nicht der erste jugendliche männliche Erzähler, den sie haben. Und das sind ja auch Figuren, die eher ein bisschen Probleme haben, auch mit der Außenwelt in Kontakt zu treten, die eher auf sich geworfen sind. Ist das etwas, was Sie begleitet, was Ihnen unterläuft? Oder sind das einfach vertraute Figuren, die Sie immer wieder suchen, auch beim Schreiben?
Ja, ich habe das Gefühl, Figuren sind sowieso primär. Also sie sind stärker und größer als ich und die kommen und wollen dann beschrieben werden. Es ist aber so, dass ich gerade bei Moni und Oskar schon das Gefühl hatte, die sind für mich als Autorin auch neu. Ich glaube, wenn man Moni vergleicht mit den anderen Großmüttern, die Sie erwähnt haben, also ich habe schon über einige geschrieben, das stimmt schon, ich finde sie total anders, einfach weil ihr jede Boshaftigkeit abgeht. Und ich finde es manchmal interessant, wie diese Schublade Großmutter geöffnet wird, allein tatsächlich durch das Vorhandensein eines Enkelkindes, obwohl es, also ich habe ja über Frauen geschrieben, die sind über 80, natürlich auch Großmütter. Müssen es nicht zwingend sein, aber in dem Fall. Oder hier haben wir eine Frau Anfang 50 und tatsächlich, muss man sagen, eine junge Frau, die ihr Leben eigentlich auch vor sich haben könnte oder ihr Leben zurückerobern könnte, wenn sie sich erlauben würde. Und die ist schon total neu für mich. Ich habe eher so das Gefühl, dass tatsächlich ab einer bestimmten Alterszahl so viele Menschen oder vor allem so viele Frauen zusammengepackt werden, so eine Schublade, dass es fast schon traurig ist. Während man irgendwie im Jugendalter oder zwischen 20 und 30 differenziert man noch sehr, ist das jetzt irgendwie mit 20er oder End-20er, denken vielleicht so hinterher, also so ab Mitte 40, 50 passiert nicht mehr viel. Das ist ja auch Quatsch. Das beginnt sich so ein bisschen zu ändern. Ich wollte eigentlich nur so mit diesem Plädoyer ein bisschen auch für die Individualität speziell von Moni kämpfen.
Sie haben mal gesagt, dass Sie immer ziemlich froh sind, wenn Sie fertig sind mit einem Roman und die Figuren Sie wieder entlassen. War das dann in diesem Fall anders? Also weil Sie, wie Sie ja gerade gesagt haben, anders als ich das jetzt so wahrgenommen hatte, wirklich eine Neubegegnung auch hatten?
Ich war mit denen tatsächlich auch am Ende des Romans durchaus fertig. Also ich hatte sehr lange Zeit damit verbracht für meine Verhältnisse. Also jetzt nicht nur schreibend, sondern vorher auch planend. Und dann war es tatsächlich auch mal gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann noch unbedingt mich weiter mit ihnen beschäftigen müsse. Ich finde, es passt so jetzt genauso, wie es ist.
Das heißt, wir werden nicht erfahren, wie es Moni weitergeht.
Möchten Sie das gern erfahren? Ich habe gehört, der Buchmarkt mag keine Fortsetzungen.
Auch es gibt viele Serien, die das widerlegen.
Genau, außer in bestimmten Bereichen. Ja, aber ich glaube, das Gute bei Moni ist, es ist so auf eine Art so offen, aber zugleich auch so vieles möglich am Ende des Buches. Mir persönlich gefällt es ganz gut. Da kann jeder sich sein eigenes Ende denken.
Das war der dritte Satz aus der Cellosonate G-Moll Opus 19 von Rachmaninow mit Jan Vogler, Cello und Hélène Grimaud am Klavier. Alina Bronski, wir können jetzt nicht ganz detailliert über diesen Roman Pi mal Daumen sprechen, weil unheimlich viel drinsteckt. Ich habe in einer Besprechung der Washington Post ihres vorhergehenden Romans Barbara stirbt nicht etwas sehr Schönes gelesen, und zwar hat der diesen Roman mit einer Matrioschka verglichen, einer russischen Puppe. Also Sie wissen schon, diese Puppen,
ich weiß schon,
wo immer noch eine kleinere in der nächstgrößeren versteckt ist. Mögen Sie den Vergleich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch drüber nachdenken und dann über mein Buch nachdenken und wie das zusammenpasst. Aber das ist natürlich ein sehr freundlicher Vergleich für mich. Und ich mag auch diese Matrioschkas tatsächlich sehr gern, habe auch welche im Regal stehen. Klischeehaft, ohne Ende.
Weil ich finde schon auch, dass es auch bei Pi mal Daumen so funktioniert, weil diese Geschichte, die wir jetzt vordergründig umrissen haben, hat ja sehr viele Ebenen. Und führt letztendlich an einen Punkt mit dem, und das macht ja gute Literatur aus, man am Anfang nicht unbedingt rechnet. Obwohl sie, wenn man da nochmal nachschaut, schon so ein bisschen auch so eine Spur auslegen. Deswegen habe ich mich gefragt, auch wenn Sie das, glaube ich, jetzt wirklich noch nie geschrieben haben, mögen Sie eigentlich Krimis?
Geht so tatsächlich. Ich wünschte, ich würde sie mögen und ich wünschte, ich könnte sie schreiben. Ich glaube, dann hätte ich endlos viel zu lesen und wäre beschäftigt und hätte, also ich bin sehr dankbar für alle Leser, aber Krimi ist ja ein super erfolgreiches Genre, wo ich auch gerne mal mitmischen würde. Aber nein, ich kann das leider wirklich nicht. Ich bewundere diese Fähigkeit der Krimi-Kollegen, tatsächlich so einen Fall so zu konstruieren.
Sie sagen ja, nicht zwingend ich schreibe, sondern es schreibt durch mich. Wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist es so ein Zitat, was Sie eigentlich nicht mehr hören möchten?
Ich muss auch kurz drüber nachdenken. Ich habe sowas Ähnliches tatsächlich mal gesagt in einem schwachen Moment. Und doch, ich stehe eigentlich auch wirklich dazu. Aber ich verstehe auch, dass das schwer zu vermitteln ist auf eine Art, weil wenn man über das Schreiben spricht und auch anderen zuhört, die professionell schreiben, wirkt es oft wie etwas relativ Geplantes, Diszipliniertes, Durchstrukturiertes. Und das, ein Teil davon trifft auch für mich zu. Auf der anderen Seite weiß ich aber, wenn ich beschließe, etwas zu machen, ich kann mir die tollste Idee vorstellen und dann anfangen, nach allen Regeln der Kunst zu bauen, es kommt nichts dabei raus, wenn nicht vorher was Größeres da ist, was tatsächlich an einem zerrt und sagt, bitte schreib mich. Oder auch ohne Bitte, schreib mich jetzt, sonst lasse ich dir keine Ruhe. Insofern habe ich tatsächlich das Gefühl, dass die Geschichte oder auch eine bestimmte Figur auf eine Art eine Präsenz hat, für mich fast schon eine Körperlichkeit, die zuallererst da ist. Und wenn sie nicht da ist, dann kann ich auch mit meinem ganzen Handwerk nichts anfangen, weil dann bleibt alles tot.
Sind Sie denn eine disziplinierte Schreiberin?
Nee, gar nicht. Aber ich schreibe schon wahnsinnig gerne. Das ist wie, keine Ahnung, wie wenn man ein Kind fragen würde, bist du ein disziplinierter Lego-Spieler, wenn du gern Lego baust, dann weiß nicht, was man dann sagt. Ich freue mich, wenn ich eine schöne Idee habe, die mich beschäftigt und ich mache das einfach auch, weil ich das wirklich wahnsinnig gerne mache. Es gibt andere Bereiche des Schreibens oder des Büchermachens, die nervig sind, wie zum Beispiel das Überarbeiten. Das Lesen zum zigsten Mal, um dann wirklich auf stilistische Sachen einzugehen. Also da muss ich mich schon sehr zusammenreißen, weil da habe ich gar keine Lust drauf. Das ist nervig. Aber das Schreiben gerade so, das allererste, das ist immer sehr schön.
Diese Beschreibungen sind ja unglaublich pointiert. in Ihren Büchern auch sehr fein und sehr genau beobachtet. Allein wie Sie den Unterschied darstellen zwischen den in Anführungszeichen wahren Mathematikstudenten und denen, die nur Lehrer werden wollen, die das in erster Linie werden wollen, auch böse bisschen natürlich, um einen guten Job zu finden. Ist Ihnen schon beim Schreiben klar, dass das irgendwie witzig ist? Müssen Sie das auch dann mal ausprobieren an einem vielleicht erstmal eher häuslichen Publikum? Oder wie geht dieser bronskische Humor?
Nee, ich versuche gar nicht, tatsächlich gar nicht witzig zu schreiben. Ich versuche präzise zu schreiben und dann doch einfach konsequent zu sein im Denken der Figur, die erzählt. Es passiert mir eher so hinterher, wenn ich schon ein bisschen vergessen habe, was ich mal geschrieben habe, dass ich dann auch manchmal lese und denke, das ist schon irgendwie komisch. Und manchmal ist es aber nur für mich komisch oder witzig. Das merke ich immer wieder bei Lesungen, dass ich dann auch überrascht bin. Also manche Stellen finde ich selber sehr lustig und dann lese ich sie vor und dann gucke ich in ernste Gesichter und es wiederholt sich dann. Dann merke ich, okay, ist nicht so lustig. Und dann gibt es andere Stellen, die sind für mich das dann gar nicht. Und da lachen die Menschen, und zwar konsequent immer wieder von einer Veranstaltung zur nächsten. Also das ist für mich auch teilweise schwer vorherzusagen, was dann gut ankommt.
Haben Sie eigentlich auch bei osteuropäischen Professoren Mathematik gehört? Weil das ist auch eine dieser Spitzen.
Oh ja.
Die scheinen besonders anstrengend zu sein.
Das ist auch so ein Klischee. Und also ich hoffe, Sie kriegen dann keine wütenden Anrufe von entsprechenden Professoren. Aber es ist ein Klischee, zu dem ich auch stehe. Das ist natürlich, wie man heute sagen würde, anekdotische Evidenz. Kein Anspruch auf Generalisierung, aber ich habe schon das Gefühl, dass grundsätzlich eine Haltung zur Mathematik in Osteuropa oder auch von dort, wo ich herkomme, anders war. Dass die Ernsthaftigkeit und auch die Zeit, die man damit investiert hat und auch die gesellschaftliche Akzeptanz eine andere war. Und das pflanzt sich alles fort durch die Ausbildung, auch später durch die Universitäre, sodass ich mir schon das Urteil erlauben würde, das Niveau ist, also es wird früher ein höheres Niveau in der Breite erreicht. Und das kann dann zu bestimmten Kollisionen führen, dann an so einer, sag ich mal, so mittelprächtigen deutschen Hochschule, wo man als Lehramtsanwärter hinkommt und tatsächlich manchmal schockiert ist, mit was für Mathematik man zu tun hat. Und dann noch bei einem osteuropäischen Professor, ich entschuldige mich bei allen, es gibt sicher auch sehr nette. Die sind ja auch nett, es ist ja keine Boshaftigkeit.
Eine letzte Musik, La Lessive mit Sass.
On gravit des sommets dans nos vies, dans nos cœurs. Cet amour infini, mélangé de douleur, le partage et l'instant du bonheur. On garde ancré en soi, comme pour lui rendre honneur. Je gravis la montagne comme je gravis ma vie. Tous ces regards croisés, si je les ai compris, j'ai pourtant vu mille fois et suis encore surprise de la beauté des êtres qui m'ont fait lâcher prise. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. Genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Ils vivent leur ascension, grimpent et bravent leur peur. Il n'y a nulle prison que celle qu'on se crée au cœur. Je prends note et leçon dans ces vives lueurs. La lune leur regarde ne pas mourir avant l'heure. Je garde précieusement l'expérience dans ma chair. Revenir au quotidien, lui, non plus ordinaire. Dans les pages d'un bouquin, ces phrases qui me décrivent, tout se termine et prend fin après l'extase, la lessive. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Cordée dans ma tête jusqu'à mon sac à dos, des petites tempêtes me poussent vers le haut. Le froid que je respire, je sens que je m'allège. Je n'ai rien vu venir, les deux pieds dans la neige. Puis c'est plus facile, et un pas après l'autre. Si je marche tranquille, si je suis quelqu'un d'autre, j'aurai toute ma vie, laissant faire ce qui doit, de ce qu'on a gravi, qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi.
Ende à Kultur à la carte, La Lessive, mit und von Sass. Geschrieben hat die Künstlerin diesen Song, nachdem sie den Mont Blanc bestiegen hatte, was für sie ein überwältigendes Erlebnisweise. Sie feiert ja eigentlich die Schönheit des Moments. Können Sie das nachvollziehen, Alina Bronski?
Die Schönheit des Moments oder den Aufstieg?
Vielleicht auch die Kombination?
Ja, natürlich, auf jeden Fall.
Wo finden Sie diese Schönheiten? Also ich finde, es wird ja immer schwieriger. Man sucht ja auch so ein bisschen nach Fluchten aus dem Alltag und nach ja eben diesen Augenblicken, wo vielleicht auch eine Distanz zu dem da ist, was uns im Alltag auf den verschiedensten Ebenen bedrückt oder beschäftigt.
Ich habe zuletzt die Erfahrung gemacht, dass, auch das ist wahrscheinlich jetzt relativ banal, aber dass man dafür nicht wirklich irgendwo hin muss. Also es gibt die tollsten Orte und Dinge zu sehen. Aber ich versuche immer so diese Momente der inneren Ruhe zu finden. Und die sind tatsächlich mit sich alleine, entweder zu Hause oder wirklich in einem Ort, der super alltäglich ist. Wie irgendwie einmal mit dem Hund spazieren. Also wir haben jetzt einen relativ neuen Hund, mit dem ich oft so um 6 Uhr morgens schon auf der Straße stehe. Und das klingt auch ein bisschen nach einer Qual. Aber es können auch die schönsten Momente überhaupt sein, tatsächlich, wo man das Gefühl hat, so alles kommt zum Stillstand und so eine leise innere Musik spielt dann in einem selbst. Das muss dann wirklich nicht unbedingt ein Gipfel sein, der natürlich auch sehr schön sein kann.
Inwiefern hat sich jetzt so, wenn Sie selber zurückgucken, für Sie der Schreiballtag geändert? Als Sie angefangen haben zu schreiben, hatten Sie noch mehrere kleine Kinder zu Hause, die werden ja logischerweise älter im Laufe der Jahre. Ich glaube, die ersten sind inzwischen auch ausgezogen, was ja de facto auch bedeutet mehr Zeit. Also heißt das für Sie auch tatsächlich mehr Zeit zum Schreiben oder sich anders einrichten können im Schreiben?
Das ist eine gute Frage. Also mehr Zeit habe ich mir gedacht, aber irgendwie ist nicht so richtig eingetreten mit mehr Zeit. Ich weiß gar nicht, wie das so passiert. Der Schreiballtag hat sich, glaube ich, gar nicht so sehr verändert, weil ich mich dann immer von dem leiten lasse, was da ist, wo ich gerade da dran bin, was dann die Geschichte verlangt. Und diese Zeit habe ich immer irgendwie gefunden, egal wie klein die Kinder waren. Ich hatte das Gefühl, wenn etwas da ist, dann ergibt sich das. Und sei es damals noch irgendwie um den Preis vom Schlaf, was ich heute nicht mehr so gut mitmachen könnte. Es hat sich aber, also ich habe das Gefühl, wenn ich mir meine alten Bücher anschaue oder die Themen von damals und das, was mich jetzt interessiert, da denke ich schon, ich bin irgendwie eine andere Person. Und ich könnte die früheren Bücher wahrscheinlich so auch nicht mehr schreiben oder bin auf eine Art auch weiter oder habe damit abgeschlossen und interessiere mich für Themen, von denen ich damals nicht wusste, dass die existieren. Wie zum Beispiel so vor 10 Jahren wäre ich nie auf die Idee gekommen, über Mathematik zu schreiben. Ich dachte, es wäre unfassbar langweilig. Das finde ich so das Spannende, dass ich das Gefühl habe, so eine Autorenpersönlichkeit, die verändert sich.
Sie haben ja jetzt auch verschiedene Veranstaltungen mit dem Buch. Immer noch vergleichsweise wenig. Also andere Autorinnen und Autoren sind deutlich mehr unterwegs. Liegt es daran, dass sie die Zeit nicht haben oder dass sie sich auch dem gar nicht so gerne aussetzen?
Oder dass ich gar nicht eingeladen werde? Nein.
Das kann nicht sein.
Es ist tatsächlich die Zeit. Ich habe ja noch ein Schulkind und einen schwierigen Hund aus dem Tierschutz im Moment. Und das sind so Sachen, also ich habe wirklich Verpflichtungen. Es ist jedes Mal ein sehr großer Akt, irgendwie das einzurichten für die eigene Abwesenheit. Und das ist der Grund tatsächlich. Und Veranstaltungen sind aufwendig, die kosten auch Kraft, auch wenn ich sie eigentlich sehr gern mag, gerade weil ich so wenige mache. Ich habe das Gefühl, das, was ich mache, das ist dann wirklich toll, weil das sind dann wirklich Menschen, die genau mich haben wollen und nicht einfach nur so zufällig, weil das gerade durch solche Organisationsfilter geht, empfinde ich das als immer bereichernder tatsächlich.
Alina Bronski, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Pi mal Daumen ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, gibt es übrigens auch als Hörbuch. Also wenn Sie vielleicht auch einen Hund haben, den Sie regelmäßig spazieren führen und dabei nicht lesen können, kann man die Geschichte auch hören. Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören unter ndr.de/kultur oder in der ARD Audiothek.